Ja, meine lieben Schülerinnen und Schüler, so fangen wir manchmal in der Schule an, meine lieben Geschwister. Letzten Sonntag sind wir Zeugen geworden von einer außerordentlichen Wunder eigentlich. Ich will gar nicht zu viel verraten. Ich frage gleich euch einmal, was war denn so außergewöhnlich? Wer kann sich erinnern an die Predigt von Werner?
Fernheilung.
Eine Fernheilung, na, das ist ja schnell gegangen. Ja? Also wir haben das Wunder einer Heilung miterleben dürfen. Und es war aber auch ein anderes Wunder. Wer kann sich an das noch erinnern?
Das Wunder des Glaubens.
Das Wunder des Glaubens, genau. Der Werner hat selber nicht mehr gewusst. Das Wunder der Heilung und das Wunder des Glaubens. Ja, wir erinnern uns an diese Geschichte, wo der Mann gekommen ist zu Jesus und gesagt hat, bitte komm zu mir nach Hause, mein Sohn ist krank. Und Jesus sagt einfach zu ihm, du kannst schon umkehren, dein Sohn ist gesund. Und der glaubt und kehrt um und geht. Und wie er zu Hause ist, stellt er fest, tatsächlich, der Sohn wurde geheilt. Also wir haben hier das Wunder des Glaubens und das Wunder einer Heilung. Und oft kommt das im Neuen Testament, und ich glaube in unserem Leben, kommt das zusammen. Wenn man Glauben hat, sieht man Wunder. Die Chance ist zumindest größer. Und wenn man irgendwie ein Wunder erlebt, dann stärkt das den Glauben. Ja, das eine hängt irgendwie oft mit dem anderen zusammen. Und die Frage ist aber, was ist, wenn man keines von den beiden so richtig schon gehabt hat? Was ist, wenn man noch nicht so fest ist, so eng mit Jesus? Wenn man noch nicht so einen starken Glauben hat und wenn man auch noch keine Wunder irgendwie so erlebt hat? Hat man dann irgendwie überhaupt so eine Chance, dass man da anknüpfen kann an Gott oder dass man da irgendwie getroffen wird oder irgendwie sowas? Die heutige Geschichte aus Johannes 5 wird uns das zeigen, natürlich, ja. Wir werden aber auch sehen, dass es nicht nur um Wunder geht, sondern dass da auch noch ganz was anderes wichtig ist. Also wir schauen heute ins Kapitel 5. Ich habe heute mal auch ausnahmsweise keine PowerPoint mit dem Text. Dafür habe ich eine Übersetzung gewählt, die vielleicht ein bisschen eingängiger ist, einmal wieder aus der Volksbibel. Lese ich vor. Überschrift ist ein schwerkranker Mann und ein Teich. Also Johannes Kapitel 5, ab dem Vers 1. An einem der jüdischen Feiertage ging Jesus mal nach Jerusalem in die City. In der Nähe vom sogenannten Schaftor lag ein ganz besonderer Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wurde. Um ihn herum waren 5 große Hallen mit Säulen drin. Sehr viele kranke Leute hingen da ständig rum. Menschen, die irgendeine Behinderung hatten, blinde, Hautkranke und so. Es kam nämlich immer mal wieder ein Engel da vorbei. Und wenn der das Wasser berührte und man als erster dort reinsprang, würde man geheilt werden. Mal bis hierher. Ich werde heute so Vers für Vers ein bisschen, oder Abschnitt für Abschnitt ein bisschen erläutern. Ja, also, wir können uns das, glaube ich, vorstellen. Jesus ist unterwegs in die City, in die Stadt, und kommt da beim Schaftor durch und dort ist ein Teich, der Bethesda heißt. Diesen Teich kann man heute zwar nicht wirklich besuchen, aber es gibt Ausgrabungen, die von diesem Teich zeugen, auch mit den Säulenhallen und so weiter. Und Bethesda heißt, das ist ein schöner Name, Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Ja, und bei diesem Haus der Barmherzigkeit, da sammeln sich jetzt viele Kranke, die irgendwie irgendwelche Gebrechen haben. Warum? Ja, der Text gibt eigentlich schon eine Erklärung vor. In meinem Vers 4 steht da, dass da anscheinend immer wieder so ein Engel vorbeigekommen ist. Und wenn der Engel das Wasser berührt hat, dann hat das irgendwie funktioniert, wenn man da schnell reingesprungen ist ins Wasser, dass man da geheilt wurde. Tja, man kann sich das irgendwie nicht so wirklich vorstellen, oder? Es passt auch nicht so ganz in die sonstigen biblischen Geschichten, dass da irgendwie so ein interessantes, lustiges Wunder da anscheinend stattfinden soll. Tatsächlich ist sogar dieser Vers 4, den ich gerade als letztes vorgelesen habe, in neueren Übersetzungen nicht mehr mit drin, weil in den ältesten Abschriften von der Bibel gibt es diesen Vers gar nicht. Aber es dürfte wahrscheinlich trotzdem zumindest so diese Legende gegeben haben. Aber ob das jetzt so war oder nicht, wir wissen es nicht. Und auch der Johannes geht da eigentlich überhaupt nicht näher drauf ein. Da brauchen wir auch nicht näher drauf eingehen. Aber wir können uns vorstellen, ob das jetzt wirklich gestimmt hat oder nicht. Aber wenn du wirklich eine schwere Krankheit hast, dann probiert man doch alles, oder? Und sei es nur so ein kleiner Hoffnungsschimmer, man probiert, wenn man so schwer krank ist. Und so kann ich mir vorstellen, dass auch dieser lahme Mann einfach dort hingegangen ist, ob das jetzt gestimmt hat oder nicht. Und ich glaube, dass das auch in der heutigen Zeit total gut passt. Ja, wenn man irgendein Gebrechen hat und man hat ja einen Freundeskreis, einen Bekanntenkreis, Arbeitskollegen, man hört da schon immer wieder. Wenn es einem irgendwo nicht gut geht, da wird alles ausprobiert. Und vielleicht ist man sich nicht immer so sicher, ob das was Gescheites ist oder nicht, aber man probiert es. Solange man Hoffnung hat, irgendwie probiert man Dinge aus. Ja, lesen wir weiter, ab dem Vers 5. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum vermutlich dieser Lahme hier ist. Einer von diesen Leuten, der ständig da war, konnte schon seit 38 Jahren nicht gehen. Jesus sah den Typen dort sitzen und einer von den Menschen, die da waren, erzählte ihm seine Geschichte. Darum fragte Jesus ihn dann: Hey, willst du eigentlich gesund werden? Mein Herr, leider bin ich alleine hier und immer wenn sich das Wasser mal bewegt, gibt es niemanden, der mich da reinschmeißen könnte. Ich versuche das zwar, aber dann ist immer einer schneller als ich. So, also da taucht jetzt dieser Mann auf, der 38 Jahre da schon krank ist. Also wir wissen nicht, ob er 38 Jahre jetzt schon dort ist, aber zumindest 38 Jahre kann er nicht mehr gehen. Das ist wirklich eine lange Zeit. Überhaupt, wenn ich mir das vorstelle, damals, ja, wo es noch weniger Möglichkeiten gegeben hat, irgendwie sie zu helfen mit so einer Behinderung. Vermutlich war er ein Bettler. Ja, auch bei diesem Schaftor, da sind immer viele Leute durchgekommen, dort war es auch, glaube ich, ganz gut möglich, vielleicht, weil man viele Menschen getroffen hat, dass man da ein bisschen was sich erbetteln konnte. Was wissen wir noch von diesem Mann? Er sagt, es ist nie jemand da, der ihn da zum Wasser bringen kann. Also vermutlich ist dieser Mann einsam. Er hat keine Freunde, die ihm helfen könnten, keine Verwandten. Seine Eltern sind vielleicht schon gestorben, wenn er schon 38 Jahre nicht gehen kann, dann ist er, was weiß ich, mal mindestens 45 oder so. Vielleicht war er schon von Geburt an lahm, aber das steht wieder nicht da, also er dürfte ein bisschen älter sein. Und er hat niemanden mehr. Stell dir mal vor, du bist krank, lahm und du hast niemanden, der dir da irgendwie helfen könnte. Also da wird man bestimmt einsam. Vielleicht in der damaligen Zeit, in der Kultur, weil ja Krankheit auch manchmal mit Sünde verbunden wurde. Vielleicht haben ihm auch die Eltern allein gelassen oder die Freunde allein gelassen. Keine Ahnung, was man das. Vielleicht ist er einfach anstrengend gewesen für die. Er war auf jeden Fall allein. Und dann beschreibt er das nur so, ja, auf die Frage von Jesus nämlich, ob er gesund werden will, und sagt er, ja, ich will eh gesund werden und ich versuche immer da reinzukommen in dieses Wasser, wenn sich das so komisch bewegt. Aber immer jemand anderer ist schneller. Also der hat immer wieder Hoffnung vielleicht, sogar er erlebt es immer wieder oder glaubt es erlebt zu haben, wie er immer. Und dann ist immer jemand anderer schneller. Ja, und jetzt fragt er Jesus, willst du eigentlich gesund werden? Könnte man vielleicht meinen, eine blöde Frage, ja klar, warum war ich denn sonst da? Und ich glaube, dass bei manchen Kranken wirklich so ist. Wenn man schon lange krank ist, dann hat man sich schon irgendwie so gewöhnt an diese Krankheit oder an das Kranksein, dass man eigentlich schon gar nicht mehr weiß, ob man es sich anders vorstellen kann. Und Jesus in dem Moment steht er kurz davor, dem sein Leben komplett umzukrempeln und da vielleicht auch vorher noch einen Wortwechsel zu führen, wäre vielleicht schon angebracht. Ja? Vielleicht ist auch Jesus, er sucht ja immer den Kontakt und das Gespräch mit den Menschen. Ja? Jesus ist nicht einfach eine Heilungsmaschine. Und deswegen möchte er einfach vorher ein bisschen reden mit dem. Hey, wie schaut's aus? Wie geht's da? Was ist los? Nur, das steht zwar jetzt nur dieser eine Text, diese eine Frage. Vielleicht hat Jesus aber ein bisschen mehr gesprochen mit ihm. Willst du eigentlich gesund werden? Vielleicht hat Jesus auch ein bisschen tiefer gefragt und nicht nur das Körperliche gemeint, sondern vielleicht auch das Seelische. Wie geht es weiter? Ich lese weiter die Verse 8 und 9. Dann sagt Jesus, okay, dann pack deine Sachen und lauf mal eine Runde, war die Antwort von Jesus. Und in derselben Sekunde war der Mann kerngesund. Er rollte seine Decke zusammen und rannte los. So steht es da. Ja, wie ist jetzt das? Ich würde das so gern sehen. Wie ist das passiert? Und ich würde gern reinschauen in diesen Bettler, in diesen lahmen Mann. Dieses Gespräch, wenn er am Jesus anschaut und sagt zu ihm, na dann steh auf und geh. Hat er in dem Moment sofort diesen Glauben gehabt, dass das jetzt funktioniert? Oder hat er irgendwie was gespürt, dass die Haxen schon wieder besser gehen? Bin ich sehr im Dialekt. Entschuldigung, Alissa, ich versuche ein bisschen mehr nach der Schrift zu sprechen, dass du mich besser verstehen kannst. Zu viel Dialekt? Also vielleicht hat er es gleich in seinen Beinen gespürt, dass da was in Ordnung gekommen ist. Oder vielleicht hat er sich nur gedacht, na, ich probiere es halt einfach mal und war erst im Nachhinein überrascht. Auch das können wir leider nicht rausziehen, wir wissen es nicht. Aber was passiert ist, der Mann ist auf jeden Fall aufgestanden und ist tatsächlich umhergegangen. Er hat das getan, was Jesus ihm gesagt hat. Und er, wie gesagt, er steht auf, er nimmt seine Matte und geht herum. Und wenn man sich das anschaut, ich finde, das ist so ein schönes Bild, weil der Mann ist 38 Jahre lang auf Matten gelegen. Und jetzt steht er auf und nimmt seine Matte und trägt die Matte. Also nicht mehr die Matte trägt den Mann, sondern der Mann trägt jetzt die Matte, also komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist irgendwie, das gefällt mir ganz einfach. Und so ist Jesus aber auch. Er kann unser Leben komplett umkrempeln, komplett auf den Kopf stellen. Eigentlich eine sehr schöne Sache, aber wie ihr wahrscheinlich auch aus Erfahrung schon wisst, immer wenn etwas Schönes passiert, kommt gleich danach etwas Schlechtes wieder. Und das sehen wir auch hier. Ich lese weiter in den Versen. Das passierte aber an dem religiösen Feiertag der Juden, dem Sabbat. Einer der Juden, die das sahen, meckerte sofort rum. Hey, sieh, heute ist Sabbat, da ist Decken umhertragen verboten. Aber der Mann, der mich gesund gemacht hat, meinte zu mir, ich sollte meine Decke nehmen und eine Runde umherlaufen. Und wer war das? Wer hat das zu ihnen gesagt? Der Typ, der geheilt wurde, hatte keine Ahnung, wer Jesus eigentlich war. Jesus hatte sich mittlerweile schon wieder unter die Leute gemischt. Also, wir haben da so eine typische Reaktion. Da passiert ein Augenfall. vor den Augen dieser Menschen passiert ein Wunder, ein göttliches Eingreifen, das Ärger eigentlich nicht geht. Da wird ein Lama plötzlich wieder gesund, er kann wieder gehen. Und alles, was diesen Männern da einfällt, ist zu schauen, was ihnen da alles jetzt nicht passt. Das fällt einem auf. Weder, dass sie sich freuen für diesen Mann, der 38 Jahre lang lahm war, noch irgendwie, dass sie ja etwas verstanden haben von dem, was dieser Ort bedeutet. Haus der Barmherzigkeit. Also bei denen spürt man irgendwie überhaupt gar nichts von Barmherzigkeit. Alles, was die kennen, sind irgendwelche Regeln. Und ich finde, da passt das Wort lahm auch wieder ganz gut. Die sind nicht lahm an ihren Beinen, diese Juden, ja, das sind wahrscheinlich wieder Pharisäer oder irgend solche geistlichen Leiter halt. Die sind nicht lahm an den Beinen, aber sie sind lahm in ihrem Geist. Auch heute, glaube ich, sind viele Menschen lahm im Geist. Damit meine ich jetzt nicht nur die Menschen, die vielleicht nach unserem Denken nicht gläubig sind, sondern das geht uns ja auch immer selbst so, dass wir vielleicht ein bisschen lahm sind und an dem Wesentlichen vorbeidenken. Was mir besonders gefällt an diesem Wunder ist, und das gefällt mir wirklich besonders gut, dieser Mann, dieser Lahme, hatte keine Ahnung, wer Jesus überhaupt ist. Absolut keine Ahnung. Die fragen ihn, wer hat dir gesagt, dass du herumgehen sollst? Und er gibt die Antwort, ich kenne diesen nicht. Ja? Er wusste überhaupt nicht, wer dieser Jesus war. Und es ist auch so anders als viele andere Geschichten. Denn meistens, so wie diese Geschichte vom letzten Mal, dieser Mann, der musste schon eine Ahnung gehabt haben von Jesus, sonst wäre er nicht zu Jesus gekommen. Da war schon ein bisschen was da von Glaube, von Hoffnung. Andere Bibelstellen, die wir kennen, da rufen irgendwelche Lahmen oder Blinden, Jesus, du Sohn Davids, rette uns. Die haben auch schon eine Ahnung, wer dieser Jesus zumindest sein könnte. Aber hier in dieser Geschichte, keine Ahnung. Und Jesus heilt den trotzdem. Sozusagen im Vorbeigehen. Also das passt so gut zu diesem Haus der Barmherzigkeit. So barmherzig ist Gott. Er heilt gelegentlich auch Menschen, die absolut überhaupt keine Ahnung haben von dem. Und das ist das, was mir Hoffnung macht, für mich selber immer wieder zu beten, auch wenn ich das Gefühl habe, mein Glaube ist gerade nicht so groß. Ja, wir dürfen beten, wir dürfen Hoffnung haben, wir dürfen freimütig sein und zu Gott zu kommen. Auch wenn unser Glaube gerade vielleicht schwach ist. Der Mensch hat überhaupt keinen Glauben gehabt, weil er nicht gewusst hat, wer Jesus ist. Und es darf uns auch Hoffnung machen, für andere Menschen zu beten, die Jesus überhaupt nicht kennen oder Gott nicht kennen. Wie das mit dem Glauben ist bei diesem Mann, da sehen wir noch, da gibt es noch ein Nachspiel. Denn dass es sich nur um die Heilung dreht von diesem Mann, das ist nicht alles, was Jesus wollte. Und jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Im Vers 14 heißt es, später traf er den Mann nochmal im Tempel und sagte ihm, einen Rat habe ich noch, lass nichts mehr zwischen dich und Gott kommen. Ja? Nicht, dass dir noch etwas Schlimmeres passiert als diese Krankheit. Also der Jesus trifft den nochmal. Und zwar diesmal nicht im Haus der Barmherzigkeit, nicht bei diesem Teich, sondern im Tempel. Man könnte sagen, im Heiligtum. Das ist jetzt sozusagen das Haus der Heiligkeit. Und Jesus hat noch eine kleine Rechnung offen. In der Volksbibel heißt so: einen Rat habe ich noch. Lass nichts mehr zwischen Gott und dich kommen. In der Elberfelder Bibel steht es da ganz einfach: sündige nicht mehr. Und wir sehen, dass Jesus das schon noch wichtig gewesen ist, ja, das noch zu besprechen. Es gibt dieses Haus der Barmherzigkeit, und Jesus ist barmherzig, aber es gibt auch dieses Haus der Heiligkeit. Und Jesus möchte, dass wir heilig sind und heilig leben. Und er sagt auch, nicht, dass da noch was Schlimmeres passiert als diese Krankheit. Und man fragt sich, ja, was kann schlimmer sein, als 38 Jahre lahm zu sein, sich nicht bewegen zu können, zu betteln. Für Jesus ist es wichtig, barmherzig zu sein, und er liebt es, barmherzig zu sein, aber er möchte auch, dass wir heilig sind. Und weil er barmherzig ist, ruft er uns auch zur Heiligkeit. Denn ein heiliges Leben, es gibt nichts Besseres, was uns passieren könnte für uns selber, als wenn wir mal ein heiliges Leben führen. Barmherzigkeit und Heiligkeit, das gehören zusammen. Schauen wir nochmal kurz zurück, Kapitel 4. Die Samariterin, könnt ihr euch erinnern, das war die Predigt von Christian. Da war diese Frau, und Jesus hatte keine Probleme, sich nicht an die Regeln zu halten, mit dieser Frau zu sprechen, was man normalerweise nicht macht. Er hatte keine Probleme damit, dass sie da offensichtlich ein Männer, na, eigentlich schon. Das ist eigentlich der Punkt dann. Er hat schon ein Problem damit, dass sie offensichtlich ein Männerproblem gehabt hat. Und wenn wir kurz vorausschauen, im Kapitel 8 werden wir so eine ähnliche Geschichte lesen von der Ehebrecherin. Und Jesus hat kein Problem damit, dort barmherzig zu sein wieder. Und er hat kein Problem damit, sie nicht zu verurteilen, wie es dann die anderen machen. Ja, die wollen sie ja steinigen. Er verurteilt sie nicht. Aber er sagt auch zu dieser Frau, und von jetzt an sündige nicht mehr. Und so lesen wir es eben heute auch bei unserer Geschichte. Jesus hat kein Problem, den am Sabbat zu heilen. Jesus hat auch kein Problem, dass der ihn gar nicht kennt und keinen Glauben hat. Aber Jesus will, dass es nicht so bleibt. Und er sagt zu ihm: sündige nicht mehr. Ab jetzt. Wir wissen nicht, was das war bei diesem Mann, was für Sünde das gewesen ist, ob es irgendwas ganz Spezielles war oder ob das vielleicht nur eine allgemeine Ablehnung war gegen Gott. Aber Jesus sagt: sündige jetzt nicht mehr. Wir sind da eigentlich jetzt am Ende von meinem Abschnitt. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. Ich lese noch zwei Verse, dass wir nur ein bisschen einen Blick kriegen, wie das weitergeht. Danach ging der Typ zu den Juden, also dieser Geheilte, und erzählte, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Jetzt war es ja. Ab diesem Zeitpunkt waren die Juden hinter Jesus her, nur weil er diese Heilung am Sabbat gemacht hatte. Es folgt dann noch ein kleiner Abschied, die Verse 17 bis 20. Und ich habe mir wieder gedacht, so wie ich das in der Schule ganz gern mache, als Hausaufgabe, ja, vielleicht lest ihr euch diese Geschichte nochmal durch und dann schaut ihr auch die nächsten Verse, wie es da weitergeht und was Gott da vielleicht noch zu euch sagt, passend zu dieser Heilung, zu dieser Geschichte. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, einmal mehr haben wir an einer Geschichte gesehen, wie barmherzig du bist. Und wir danken dir dafür, weil diese Barmherzigkeit, die brauchen wir. Brauchen wir alle miteinander. Jesus, wir haben gesehen, wie du Wunder tust. Und manchmal tust du Wunder an Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben von dir. Und Herr, wir haben alle irgendwelche Bekannte und wir wollen für sie beten, dass du ein Wunder tust an ihnen. Sei es ein Wunder, eine Heilung oder ein Wunder des Glaubens. Und Jesus, wir haben auch gesehen in dieser Geschichte, dass es wichtig ist, nicht nur auf Wunder zu schauen, auf körperliche Gesundheit zu schauen, sondern dass wir auch immer mit unserer Seele, ja, oder mit dir eigentlich im Reinen sind. Dass nichts zwischen dir und uns steht. Weil du möchtest, dass wir auch im Haus der Heiligkeit leben, dass wir ein heiliges Leben führen. Und dafür beten wir, Herr, dass wir den Blick von dir kriegen, den Geist von dir kriegen und klar sehen können, Herr, was sie abspielt in unserem Leben oder im Leben von anderen Menschen. Wir beten, dass du uns führst und leitest bei allem, Herr.